Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist Sophie bei mir zu Gast. Sie war schon einmal hier im Podcast, als es um die Brustselbstabtastung ging. Denn Sophie ist schon sehr, sehr jung an Brustkrebs erkrankt. Herzlich willkommen, liebe Sophie. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Liebe Sophie, du hast ja deine Brust immer regelmäßig abgetastet. Das war ja etwas, was dir schon also früh nahegelegt wurde von deiner Oma, wenn ich mich richtig erinnere. Und du hast das auch immer konsequent gemacht, oder?
Richtig, genau. Dadurch, dass meine Oma damals eben auch mit sehr, sehr jungen Jahren erkrankt und dann leider auch verstorben ist, hat man mir das sehr nahegelegt. Meine Familie ist leider sehr, sehr gebeutelt, was das Thema angeht. Und dadurch ist das schon früh gepredigt worden in meiner Familie. Und dadurch habe ich es früh gemacht und Gott sei Dank erkannt.
Das heißt, du hast dann, vielleicht kannst du das nochmal sagen, wie alt du warst, als du dann einen Knoten bemerkt hast, weil in dem Alter ist es ja nicht so, dass man da regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung geht. Oder war das bei dir doch so, wenn deine Familie so stark vorbelastet ist?
Tatsächlich war das bei mir schon so. Also ich bin jedes Jahr einmal ganz normal zur Frauenärztin, zur Krebsvorsorge. Mehr auch nicht. Also ich habe diesen einen Termin wahrgenommen und dann war das für mich abgehakt. Aber ich habe eben durch die Familie mich sehr, sehr früh abgetastet und auch tatsächlich wirklich regelmäßig. Also ich habe damals schon wirklich alle 3 Wochen, alle 2 Wochen nach dem Duschen oder beim Duschen im Liegen habe ich mich abgetastet. Und dann mit frischen 23 Jahren habe ich dann bemerkt, dass da auf einmal ein Knoten ist oder beziehungsweise sich was anders anfühlt, weil ich meine Brust Gott sei Dank sehr, sehr gut kannte. Und dann habe ich festgestellt, das fühlt sich anders an. Und daraufhin bin ich dann sofort zum Arzt.
Viele Frauen erzählen mir, gerade die jungen Frauen, dass die Ärzte dann eher das so ein bisschen abtun. Wie war das bei dir? Hat dein Arzt dich gleich ernst genommen?
Leider nicht. Also ich habe, bevor ich den Knoten gespürt habe, schon so Symptome gehabt, die für mich komisch waren, die ich nicht kannte. Und dann hat man es auf den Stress geschoben. Ich bin Erzieherin und da ist ja sowieso immer Tobabo. Und dann, ach, das ist die Schilddrüse und machen Sie sich mal keine Sorgen. Aber als ich dann bei meiner Frauenärztin war, habe ich mich sehr, sehr ernst genommen gefühlt, weil die wirklich sofort gehandelt hat. Und die war auch am Anfang die Einzige, die gehandelt hat. Selbst im Brustzentrum hieß es dann, ach, das sieht alles so gut aus, auch wenn das da eigentlich nicht hingehört. Das ist nichts Schlimmes. Und nach der Biopsie kam dann das Ergebnis, doch, es ist schlimm. Und selbst diese Biopsie hätte man damals nicht gemacht, wenn sie nicht auf der Überweisung drauf gestanden hätte, weil meine Frauenärztin drauf bestanden hat. Denn das kostet ja alles Geld und ich wäre zu jung für eine Krebserkrankung.
Unglaublich. Du hast eben gerade schon davon gesprochen, dass du Symptome hattest, die du auf Stress geschoben hast. Was waren das für Symptome?
Ich war sehr, sehr müde. Also schon so einen Monat im Voraus war ich sehr, sehr müde immer. Ich war sehr antriebslos. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nichts geschafft und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Auch wenn ich müde war, ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Ich hatte immer das Gefühl, in mir kreisen zig Gedanken und ich kann nicht abschalten. Und das habe ich dann auf den Stress geschoben und dann habe ich auf die Schilddrüse geschoben, weil ich eben auch Probleme mit meiner Schilddrüse habe und sich die Symptome ähnlich anfühlen.
Na, aber Gott sei Dank hast du ja dann doch irgendwie geschafft, diese Maschinerie in Gang zu setzen. Und du hast eben gesagt, du warst dann zur Biopsie und das Ergebnis war eben doch, dass du an Krebs erkrankt bist. Wie ging das weiter? War für dich, also wenn du sagst, deine Familie ist stark gebeutelt, wusstest du denn, was auf dich drauf zukommt? also welche Schritte jetzt die nächsten sind und so weiter?
Grob konnte ich mir das tatsächlich vorstellen. Also ich wusste, dass man eben Krebs mit Chemotherapie, mit OP, dass es Bestrahlungen gibt. Was jetzt genau auf mich zutrifft und was ich davon machen muss, das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass es hart wird und dass auf jeden Fall jetzt einiges auf mich zukommt. Und das Gott sei Dank auch relativ schnell. Also einen Tag später, nachdem ich den Befund hatte, war ich direkt im Klinikum und es wurde direkt per Ultraschall einen Clip in die Brust gesetzt. Es wurde der Tumor markiert. Ich habe sofort Beratungsgespräche gekriegt, weil ich in die künstlichen Wechseljahre musste. Es wurden sofort die Spritzen und die Medikamente rausgesucht, die für mich passen. Die habe ich auch direkt an dem Tag bekommen. Und dann ging das wie in so einem Strudel los. Also ja, in 2 Wochen kommen sie wieder und dann müssen wir gucken, ob wir sie hier operieren können, weil der Tumor muss sofort raus. Und dann müssen wir schauen, ob wir eine Implantatgröße haben, die für sie passt, weil sie haben ja doch eine relativ kleine Brust und sie sind so dünn. Und dann ja, ging das Ganze los.
Lass uns mal da noch einen Moment bleiben bei diesem Beratungsgespräch und Implantatgröße und so weiter. Wusstest du denn überhaupt schon für dich, was du möchtest? Also ich meine, es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
Nein, das wusste ich nicht, weil ich mich damit nie befasst habe und weil ich mich damit nicht auskannte, weil ich mit meiner kleinen Brust immer zufrieden war. Das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, diese Brust kommt vollständig ab. Die ist krank und auch wenn man nur einen Knoten im Ultraschall sieht, die gehört für mich da nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was da noch los ist und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass es ein sehr aggressiver Tumor ist und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, diese Brust kommt ab.
Und ist das etwas gewesen, was du vor den Ärzten rechtfertigen musstest oder haben die gesagt, okay, alles klar?
Also mir wurde 1-2 Mal vorgeschlagen, dass man auch brusterhaltend operieren kann und dann habe ich halt 2-mal gesagt, dass ich das für völligen Blödsinn halte, weil zum einen meine Brustgröße dagegen spricht, weil wenn man diesen Tumor entfernt, muss man ihn großflächig entfernen und dann wäre sowieso kaum noch was von meiner Brust übergeblieben. Und zum anderen hätte man da dann auch nicht drauf aufbauen können und ich wollte es nicht. Und das musste ich 2-mal wiederholen, bis dann gesagt wurde, okay, Sie haben recht, macht Sinn, wir machen das ab.
Aber trotz allem sollte es nicht flach bleiben, sondern es sollte mit Silikon wieder aufgebaut werden.
Ja, also man hat mir ziemlich schnell gesagt, dass man das mit einem Wiederaufbau macht, dass man da ein Implantat reinmacht, was ungefähr meine Brustgröße hat. Dadurch, dass ich wirklich eine sehr kleine Brust habe, wusste ich im Vorfeld schon, es wird ein bisschen größer sein als meine linke Brust, weil die halt noch ein bisschen kleiner war und weil es so kleine Implantate leider nicht gibt. Ich wurde über keine andere Methode, die bei mir vielleicht klappen könnte, aufgeklärt. Es wurde mir nur gesagt, dass man eben ein Implantat wählt, was halt halbwegs passt. Aber ich muss halt damit rechnen, dass es nicht gleich aussieht, weil eigentlich sind Implantate nicht für Krebspatientinnen gemacht, sondern einfach nur für Frauen, die große Brüste haben wollen.
Ja. Du bist dann 2 Wochen später wieder hingegangen und du, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte erst die Operation stattfinden und danach die Chemotherapie, oder?
Genau, es sollte erst die Operation stattfinden, dann soll der Tumor in der Pathologie untersucht werden, um zu schauen, wie viel Sinn macht eine Chemotherapie. Wie viel bringt mir eine Chemotherapie? Spricht der Tumor darauf überhaupt an?
Wie ging das weiter? Du wurdest dann operiert und dir wurden die Silikonimplantate eingesetzt. Oder das eine, ein Implantat, ne, auf einer Seite.
Genau, ich wurde dann noch in ein anderes Klinikum überwiesen mit den Argumenten, dort gibt es kleinere Implantate. Und dann hat man mich praktisch sofort angemalt und sofort alles bereit gemacht und einen Tag später morgens ging es dann sofort los und ich wurde operiert und man hat mir...
Kurze Zwischenfrage, in der anderen Klinik?
Ja, in einer anderen Klinik, weil in der Klinik, wo ich eigentlich in Behandlung war, hatten die nur etwas größere Implantate und das haben sie gesagt, das geht gar nicht. Also haben sie mich in eine andere Klinik geschickt, die von mir 2 Stunden entfernt ist, mit den Argumenten, die haben kleinere Implantate, geht da mal hin, ich kenne da jemanden, das wird gut.
Okay, aber das war jetzt nicht irgendwie möglich, ein kleineres Implantat von dort in die Klinik zu schaffen, wo du bist. sondern du musstest diesen Weg machen und da neues Personal und neue Ärzte und überhaupt.
Meine Frage war das auch, ob das nicht möglich ist, aber die Professorin, bei der ich in Behandlung bin, hat sich da schon erkundigt und meinte, das dauert Ewigkeiten, weil es auch kurz vor Weihnachten war, bis das alles da ist und sie hat Angst, dass wir die Zeit nicht abwarten können, weil sie nicht weiß, wie sich das in meiner Brust entwickelt.
Also hattest du auch noch zeitlichen Druck? Ja. Das ist ja, oh, das finde ich auch total krass, wenn du dann auch noch Angst hast, weil dir die Zeit so im Nacken sitzt. Ich meine, dass diese Dringlichkeit so unterstrichen wird.
Ja, ich konnte halt auch nicht frei wählen. Ich konnte nicht hinterher sagen, dieses Aufklärungsgespräch oder dieses den Arzt für einen Tag kennenlernen, das hat mir gereicht, weil ich hatte keine Zeit. Ich musste dahin, ich musste das machen, weil sonst wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen.
Ja, boah, krass. Das heißt, du hast dich dann auch tatsächlich dort in der anderen Klinik operieren lassen?
Genau, ich bin einen Tag vorher hin, habe dann bis nachmittags da in der Klinik gehockt, mit zig Leuten gesprochen, die ich alle nicht kannte, die mich alle auf den Tag danach vorbereitet haben, bin nach Hause und dann am nächsten Tag morgens um 6:30 wieder ins Klinikum rein.
Boah, das klingt grauenhaft. Du wurdest dort operiert. Wie war das, als du danach dann aufgewacht bist?
Also ich bin aufgewacht und habe im ersten Moment nur wahrgenommen, dass da auf jeden Fall Brust ist. Und als ich dann gesehen habe, was ich da für eine Riesenbrust sitzen habe, war ich erstmal geschockt. Weil ich eben mit was Kleinem gerechnet habe, weil ich mit dem Gedankengang in diese Klinik bin. Und ich hatte natürlich zusätzlich noch die Schwellung da drin, das darf man natürlich nicht vergessen. Da wird ein Implantat reingelegt, was sowieso größer ist, als deine Haut vorher war. Das heißt, das ist natürlich ein riesen Bluterguss drin. Das war also doppelt so groß, wie es am Ende dann noch war. Aber ich war sehr geschockt.
Aber also ich nur, dass ich das für mich verstehe, ja. Du bist in diese Klinik gefahren. Die werden dir doch die Implantate gezeigt haben, die sie einbauen, oder?
Nee, der Arzt hatte tatsächlich ein Beispielimplantat, was aber auch noch eine Nummer größer war als geplant und er hat gesagt, das ist jetzt nicht das, was ich bei Ihnen nehmen würde, aber was anderes habe ich jetzt gerade nicht griffbereit.
Dann musst du doch aber in der Brust auch noch eine totale Spannung verspürt haben, oder? Ich meine, die Haut ist ja auch nur begrenzt elastisch.
Also ich habe auf jeden Fall eine Spannung gemerkt. Schmerzen hatte ich tatsächlich nicht so viele, weil eben alles taub war und ich ja auch kein Brustgewebe an sich mehr drin hatte, aber es hat auf jeden Fall sehr gespannt, es war sehr fest.
Hast du das angesprochen?
Ja, und dann hieß es nur, ja, das ist jetzt, weil es frisch operiert ist und das heilt noch und wenn der Bluterguss raus ist und die Haut sich dran gewöhnt hat, dann wird das besser.
Und war es so?
Ich bin davon ausgegangen, ich kannte mich nicht aus und ich habe dann in der Anfangszeit schon das Gefühl gehabt, es ist ein bisschen besser geworden und ein bisschen weicher, also ich habe deutliche Dehnungsstreifen auf der Haut gehabt.
Oh.
Aber ich hatte das Gefühl, dass es zumindest dadurch, dass der Bluterguss rausgegangen ist, dass es weicher geworden ist.
Hattest du denn Zeit, dich nach der Operation zu erholen oder ging das mit der Therapie gleich weiter?
Nein, ich hatte 1,5 Monate Zeit, mich zu erholen und zu heilen, um dann zu schauen, was die Pathologie sagt und wie es dann letztendlich weitergeht, wobei mir auch da keiner wirklich helfen konnte.
Okay. Gut, dann lass mich das nochmal zusammenfassen. Du hast einen Knoten gespürt, du bist zum Arzt gegangen, es wurde eine Biopsie gemacht, es war Brustkrebs. Du wolltest oder du solltest dich sofort operieren lassen, musstest die Klinik wechseln, damit du ein kleineres Silikonimplantat bekommst. Dann hast du die Klinik gewechselt, hast aber trotzdem kein kleineres Silikonimplantat gehabt, sondern doch eins, was schon größer war, als du gedacht hattest. Und dann ging es weiter mit der Therapie, richtig?
Ja.
Erzähl gern weiter.
Ja, also ich habe dann diese 1,5 Monate Zeit gehabt, um zu heilen, in der ich dann erfahren habe, dass wirklich ich zwar nur diesen einen Tumor habe, aber dass in der ganzen Brust eben so vereinzelte Krebszellen zu finden sind und dass es genau richtig war, dass ich diese Brust abhaben wollte. Ich hatte das Glück, dass der Lymphknoten frei war. Das heißt, ich habe keine Ausstreuung gehabt und es war wirklich nur der Brustbereich. Und dann konnte mir kein Arzt so wirklich helfen, weil mir keiner sagen konnte, das ist der Weg, das ist der Fahrplan, da müssen wir lang. Weil da kommt das Alter wieder ins Spiel, ich bin einfach zu jung. Also es gibt keine Studien, es gibt nichts Handfestes, nichts, was dir irgendeiner sagen kann, was mir als junge Frau die Sicherheit gibt, da kommt nichts wieder oder das ist nicht wichtig, dass ich diese Therapie mache oder gesetztenfalls eine Chemo würde überhaupt helfen oder würde mir schaden. Also es konnte mir keiner irgendwas sagen. Am Ende stand ich da und es hieß, ja, es müssen Sie jetzt entscheiden, wollen Sie die Chemo oder wollen Sie die nicht?
Ja, ich habe das schon häufiger gehört, wo ich mir mal denke, okay, aber wie sollst du denn entscheiden, wenn dir die ganzen Informationen fehlen? Wie soll denn das gehen? Das heißt, zusätzlich zu dem körperlichen Stress, in dem du dich ja befindest, weil dein Körper ja auch heilen muss und du vielleicht noch die Angst im Nacken hast, musst du jetzt plötzlich Entscheidungen treffen, die eigentlich ja eine gewisse Aufklärung voraussetzen.
Richtig. Und aufgrund der Sachlage bin ich dann mit meiner ganzen Familie in eine dritte Klinik, in ein drittes Brustzentrum, um mir da nochmal eine Meinung einzuholen. Und anhand dieser Meinung konnte ich mich dann tatsächlich entscheiden. Nicht, weil die wesentlich mehr mir sagen konnte oder weil sie eine eigene Meinung hatte oder weil sie sagen konnte, das ist jetzt wichtig, dass du das machst, sondern weil sie mir es so erklären konnte, dass ich als Laie und junge Frau verstehe, warum macht man diese Chemo jetzt überhaupt? Weil du sitzt da mit Brustkrebs, du weißt, du hattest einen Tumor in der Brust und denkst, es geht die ganze Zeit um deine Brust. Pustekuchen, es geht nicht um deine Brust, weil die Brust ist jetzt geheilt, der Tumor ist raus, sondern die Ärztin da hat mir dann wirklich das erste Mal erklärt, es geht darum, dass wir alle Zellen, die irgendwo in deinem Körper rumschwirren können, die jetzt aktiv werden können, was wir nicht wollen, dass wir diese abtöten. Und die hat mir dann meine einzelnen Befunde nochmal erklärt und mir gesagt, dass aufgrund dessen, dass mein Tumor so aggressiv war und innerhalb dieser 2 Wochen von Tumor entdeckt, er ist bösartig, bis Anfang dieser Wechseljahrstherapie ist er ums Doppelte gewachsen. Und sie sagt, dass ich wirklich kurz vor, also es gibt so 4 Stufen von der Aggressivität und ich bin echt so kurz vor Stufe 4 gewesen. Und sie sagt, wenn diese Art von Tumor irgendwo wiederkommt, wo wir es nicht schnell finden können, stehen deine Chancen nicht so gut. Und aufgrund dieser Sachlage habe ich dann gesagt, wenn ich irgendwo Zellen im Körper habe, die mir gefährlich werden können, die man aber so mit keiner Untersuchung finden kann, dann mache ich dieses halbe Jahr Chemotherapie und versuche, diese Zellen abzutöten, damit ich gar nicht erst in diese Gefahr komme.
Okay, du hast dich also dann, weil du die Informationen hattest, die du brauchtest, um eine Entscheidung zu treffen, für die Chemotherapie entschieden.
Ja.
Wie ging das mit deiner Brust weiter in der Zeit? Hast du da für dich irgendwie schon drüber nachgedacht, dass das Ergebnis jetzt nicht so ist, wie du es dir gedacht hattest? Oder hast du das erstmal auf Pause gestellt?
Also ich habe, gerade wenn ich duschen gegangen bin oder so, habe ich gemerkt, dass die Brust noch immer sehr fest ist. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie mir so ein bisschen nach außen rutscht. Also dass sie sehr weit nach außen sitzt. Und dann habe ich mir versucht, das irgendwie zu erklären. Ja, die können dir da jetzt kein Zauberwerk hinbasteln. Und ich war schon immer so, auch meine natürliche Brust war immer ein bisschen mehr nach außen, wird wohl so passen. Und dann habe ich das an ACTA gelegt und habe alle meine Kraft für die Chemotherapie genommen und habe meine Brust weder angeguckt noch da versucht, drüber nachzudenken, sondern habe es einfach verdrängt.
Naja, es ist ja vielleicht auch in dem Moment ganz sinnvoll gewesen, dass du dich erstmal auf die nächsten Schritte konzentriert hast, ne? Und die Chemotherapie war ja bestimmt auch eine herausfordernde Zeit für dich, oder?
Sie war sehr herausfordernd, weil es eben ein Gift ist, was du bekommst und weil du eben dich ja auch abkapseln musst, weil du nicht krank werden darfst, weil du nicht so die besten Blutwerte hast und du halt jede Woche ins Krankenhaus reingehst und sich dein ganzer Körper verändert. Du verlierst Haare, das Cortison lässt sich aufquellen, du hast Augenringe. Man findet sich selber einfach auch nicht mehr so schön. Und da habe ich viel mit zu tun gehabt. Und da habe ich keinen Kopf gehabt für andere Sachen. Das Einzige, was mich in der Zeit wirklich aufgebaut hat, waren die netten Frauen, die mit mir auf dem Chemozimmer lagen, mit denen ich immer sehr viel Spaß hatte, wo wir immer zusammen gefrühstückt haben. Und das hat mich so ein bisschen rausgeholt aus diesem Loch.
Ah, okay, also der Austausch mit anderen Betroffenen oder überhaupt unter Gleichgesinnten in Anführungszeichen zu sein.
Ja.
Das finde ich auch ganz wertvoll. Das heißt, du warst zur Chemotherapie, bist immer dann in die Arztpraxis gefahren oder warst du im Krankenhaus?
Ich war tatsächlich im Krankenhaus. Mhm. Man hat dann auf dem Gynäkologieflur 2 Zimmer freigemacht, wo dann nach und nach immer mehr Frauen hinkamen. Als ich angefangen habe, waren wir 1 Zimmer mit 5 Frauen. Als ich geendet habe, waren es 3 oder 4 Zimmer voll mit Frauen, die Chemo bekommen haben, was mich sehr erschrocken hat. Und egal, in welches Zimmer du gegangen bist, ich war mit Abstand die Jüngste. Also es waren alle 40 plus, darunter habe ich keinen irgendwie kennenlernen können. Was in dem Moment aber nicht schlimm war, weil ich hatte auf meinem Zimmer meine 4 Frauen um mich, mit denen ich mich super verstanden habe. Und das war in dem Moment das Wichtigste.
Ja. Nachdem du die Chemotherapie hinter dir hattest, folgte dann noch eine Bestrahlung auf die bereits operierte Brust?
Nein, ich brauchte zum Glück keine Bestrahlung, weil der Lymphknoten frei war und ich mir die ganze Brust habe entfernen lassen. Hätte ich das damals nicht gemacht, dann hätten sie mich noch bestrahlen müssen.
In dem Moment, wo du die Chemotherapie bekommst oder überhaupt die Therapie startet, ist ja wahrscheinlich auch das Thema Familienplanung, Kinderwunsch und so weiter nach hinten geschoben, ne? Also ich frage deshalb, ich war 23, als ich das erste Mal Mutter geworden bin und ich hatte damals, also ich wollte unbedingt ein Kind haben. Wie war denn das bei dir? Also das stelle ich mir auch ganz, ganz furchtbar vor. Ja, wenn du da erstmal auch sagen musst, okay, alles klar, ist für mich jetzt kein Thema.
Also es war ganz, ganz schlimm. Es war zwar nicht im Vordergrund, weil alle Menschen, die um mich waren, da war das Wichtigste, du musst erstmal leben und du musst gesund werden. Mhm. Aber für mich persönlich war es ganz, ganz schlimm, weil ich eben im Kindergarten arbeite mit den Kleinkindern und weil ich sehr, sehr gerne irgendwann Mama werden möchte. Und eine Chemotherapie und künstliche Wechseljahre sind Sachen, die nicht gerade dafür sprechen. Und auch da muss ich leider sagen, hatte ich eine nicht so tolle Ärztin, die halt eben damals dann nur einen Ultraschall gemacht hat und gesagt hat, ja, also ich finde genau einen Eierstock bei Ihnen, kann sein, dass Sie gar keinen zweiten haben und Eizellen haben Sie auch nicht viele, also wir können nichts einfrieren, wir können nichts entnehmen, Sie müssen mit Ihren Spritzen arbeiten und hoffen, dass die Sie schützen.
Boah.
Ja. Dann hat sie mir noch Blut abgenommen und hat mich dann irgendwann angerufen und meinte, ja, also sie haben ganz schlechte Hormonwerte, also sie haben einen Wert von 0,3. Sie müssten jetzt eigentlich 50 und mitten in den richtigen Wechseljahren sein. Ich sage, naja, ich bin ja in meinen künstlichen Wechseljahren, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Sie meinte dann aber allerdings, dass das unabhängig wäre und dass ich mich darauf einstellen soll, dass ich wahrscheinlich nie Mama werde.
Das hat sie dir am Telefon gesagt.
Am Telefon. Und da ist für mich alles zusammengebrochen. Ich habe nur noch geheult und habe dann immer gesagt, ich gehe jetzt zu meiner Frauenärztin, erzähle der das, lasse der meine ganzen Ultraschallbilder nochmal angucken und hole mir eine Zweitmeinung. Und die hat mich dann nochmal beruhigt und meinte, ja, du bist sehr dünn und du hast jetzt nicht die meisten Eizellen, aber du bist in deinen künstlichen Wechseljahren und die bewirken das sehr wohl. Wir können erstmal froh sein, dass der Wert so niedrig ist. Das heißt, es funktioniert, die Therapie. Und wenn du da raus bist, dann schauen wir weiter und gucken, was erholt sich, wie erholt es sich und dann können wir immer noch ein bisschen mit Hormone unterstützen, aber du musst jetzt nicht einen Kinderwunsch an ACTA legen, das ist eine Falschaussage.
Naja, das hatte ich ja wahrscheinlich erstmal ein bisschen beruhigt, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wie ging das weiter? Irgendwann hattest du ja die Chemotherapie hinter dir. Wie hast du dich gefühlt? Was für Gedanken hattest du? Ich meine, du warst ja damals dann wahrscheinlich immer noch 23, vielleicht 24?
Ich war kurz vor meinem 24. Geburtstag, also ich war noch 23 und der erste Moment und der erste Gedanke war, ich habe es geschafft und mir geht's gut und ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Therapie beendet habe und habe mir dann gedacht, okay, jetzt fährst du bald erstmal in Urlaub, jetzt schaltest es ab und lässt das erstmal alles sacken. Leider Gottes habe ich in derselben Nacht meinen Opa verloren, was mich nachhaltig immer noch prägt und was mich sehr, sehr traurig macht, weil ich ihn sehr, sehr vermisse. Das heißt, ich habe mir nicht die Zeit genommen, um durchzuatmen, sondern ich habe 2 Wochen getrauert, bin in den Urlaub, der mir sehr geholfen hat, aber so richtig verarbeiten konnte ich das weder das eine noch das andere.
Warst du dann in psychologischer Behandlung? Also manchmal ist das ja so, dass die Psychoonkologen gleich im Krankenhaus schon den ersten Kontakt aufnehmen.
Also ich war in psychologischer Behandlung. Zu mir hat aber keiner tatsächlich Kontakt aufgenommen. Man hat mir einen Flyer gegeben und hat gesagt, da soll ich mich mal informieren, und habe dann schon vor der Chemotherapie, also vor dem Chemotherapiestart, meine erste psychologische Sitzung gehabt und habe das dann auch durchgezogen, die ganze Chemo, und auch jetzt immer noch.
Ah, sehr gut. Und ich denke mal, das wird dir ja auch helfen, sonst würdest du das ja jetzt nicht mehr machen, ne?
Richtig, es hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut.
An dieser Stelle möchte ich kurz etwas mit dir teilen. Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes.
Nachdem du dann im Urlaub warst, wie ging es dir? Wie waren deine Pläne? Hast du gedacht, Mensch, dann fange ich jetzt wieder an zu arbeiten? Oder war das einfach noch gar nicht irgendwie in deinem Kopf?
Das war im großen Hinterkopfbereich irgendwo, dass ich gerne auch wieder anfangen möchte zu arbeiten. Aber mein erstes Ziel war, erstmal eine Reha zu machen und ein bisschen aufzuarbeiten und endlich vielleicht Menschen, Frauen in meinem Alter zu finden, mit denen ich mich austauschen kann.
Ist dir das gelungen?
Ja, ich war in Bad Ötzen und habe da eine super Truppe gehabt, und wir waren sehr, sehr viele junge Patienten, was mich am Anfang sehr geschockt hat, was aber im Nachhinein gut war, weil wir, auch wenn wir alle irgendwie unterschiedliche Arten, selbst von Brustkrebs gibt es ja zig Arten, hatten wir alle unterschiedliche Arten von Krebs, aber dennoch ging es uns allen gleich, und wir haben festgestellt, dass dieser Austausch super wichtig ist, weil alle, mit denen ich bisher dann Zeit verbracht habe, die sind halt um die 20 bis 30 Jahre älter als ich und haben eine ganz andere Einstellung zum Leben, ganz andere Pläne, und mit denen kannst du dich über das Thema Kinderwunsch oder über das Wiederarbeiten nicht so austauschen, weil die haben alle ihre Kinder, kriegen vielleicht dann bald Enkelkinder und gehen in Rente.
Was für Gedanken, was für Ängste haben denn junge Frauen? Also, dass wir das hier einfach mal so deutlich aussprechen.
Also, die größte Angst bei mir war am Anfang: Was macht der Krebs jetzt mit mir? Erkenne ich mich später wieder? Und leider auch, wie nimmt die Gesellschaft mich wahr? Also akzeptiert die mich? Funktioniert das alles so? Wie sehen die Zukunftspläne aus? Muss ich jetzt alles erstmal zur Seite legen? Ist jetzt alles nicht mehr so, wie es mal war? Oder kommt das wieder? Kann ich jemals in meinen Beruf zurück? Und jetzt aktuell und auch dann ein ganzes Stück nach der Reha ist es vor allen Dingen dieses Thema Kinderwunsch und was ist an mir als junge Frau jetzt noch gesund und was hat die Chemo noch mit mir gemacht? Weil ich habe noch im besten Fall bis zu 60 Jahre Lebenszeit vor mir und ich möchte so gesund wie möglich sein, und was für Schäden habe ich jetzt von der Therapie getragen?
Ja, lass uns mal die Fragen durchgehen. Und lass uns mal mit der letzten anfangen, was die Chemotherapie vielleicht mit deinem Körper noch gemacht hat. Du hast ja vorhin gesagt, du solltest selbst entscheiden, ob du eine Chemotherapie machst oder nicht. Und du hast dich dafür entschieden, weil du aufgeklärt warst. Denkst du das jetzt immer noch? Also, weil wenn du jetzt darüber nachdenkst, was für Langzeitwirkungen diese Chemo vielleicht noch mit deinem Körper macht oder gemacht hat, hast du da vorher drüber nachgedacht, was das bedeuten könnte?
Ich habe vorher darüber nachgedacht, aber ich habe da nie so gründlich drüber nachgedacht. Also es war nicht so wichtig in dem Moment, weil ich in dem Moment als einzigen großen Gedankengang im Kopf hatte, Was, wenn der Krebs zurückkommt und du hast die Chemo nicht gemacht? Das verzeihst du dir nie. Du wirst dir die Schuld dafür geben, weil du nicht alles Menschenmögliche getan hast, um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und das war so präsent, dass ich wusste, ich muss diesen Weg gehen, weil ich werde keine Ruhe finden, weil selbst wenn ich nichts dafür kann, wenn der wiederkommt, werde ich mir das vorhalten. Und deswegen musste ich diesen Weg gehen und würde mich auch jedes Mal wieder so entscheiden, weil ich ein Mensch bin. Ich kann nur zur Ruhe kommen, wenn ich weiß, ich habe alles Menschenmögliche getan und habe mir nichts vorzuwerfen, was ich hätte besser oder anders machen können.
Ja, finde ich total wichtig, dass du das sagst, dass du dich wieder so entscheiden würdest. Du hast jetzt eine Osteoporose entwickelt. Was bedeutet denn das für dich? Bedeutet das, dass du jeden Tag Schmerzen hast?
Nein, weil ich habe es tatsächlich, war das so eine Art Nebenbefund. Also ich habe keine Schmerzen an sich gehabt und hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich eine Osteoporose habe. Aber aufgrund meiner Blutwerte wollte mein Arzt das gerne machen lassen. Und er sagt, du bist in den Wechseljahren und dir fehlen Hormone. Wir machen das einfach mal vorsichtshalber, um zu wissen, wo wir stehen, ob wir vielleicht mehr Kalzium nehmen oder mehr Protein oder was auch immer, damit wir da gar nicht erst hinkommen. Ja, und dann bin ich dahin und ich bin ja leider auch Wirbelsäulen vorgeschädigt. Also meine ganze Wirbelsäule besteht aus Schrauben und Stangen, weil ich eine Skoliose hatte, die versteift worden ist. Und da habe ich dann natürlich mir schon Gedanken gemacht, was ist wenn? Ja, und wie soll es anders sein? Ich nehme natürlich wieder alles mit. Es ist keine Vorstufe, ich bin direkt drin. Und dann kamen die Ängste, okay, was muss ich jetzt beachten? Und ist das gefährlich für meinen Rücken? Ist es für mich allgemein gefährlich? Dann auch die Frage, kann ich mit einer Osteoporose und mit dem Rücken, den ich habe, überhaupt noch Kinder kriegen? Ist das möglich? Kann mein Körper das halten? Und dann kam auch die Frage auf, ist es bei den ganzen Krankheiten überhaupt sinnvoll, diese Gene weiterzugeben?
Ach, krass, ja. Da sind wir schon mittendrin im Thema Kinderwunsch. Wie gehst du denn damit um? Also ich kann mir absolut vorstellen, dass man diese Gedanken hat, aber der Kinderwunsch wird ja dadurch nicht kleiner, ne?
Nein, also zum einen wird der Kinderwunsch nicht kleiner, weil man jetzt nicht mehr in diesem Tunnel drin ist, man muss gesund werden, sondern man hat mehr Zeit und dadurch auch mehr Gedanken. Und zum anderen geht das Leben um einen herum weiter. Nur wenn man selber gerade stillsteht, weil du in diese Richtung nichts machen kannst, weil du an diese Wechseljahre gebunden bist und auch nicht, solange diese Wechseljahre nicht um sind, nicht weißt, was hat die Chemo letztendlich gemacht und funktioniert das da unten überhaupt noch, stehst du in dem Moment auf der Stelle. Und meine Freunde, meine Bekannten, die sind alle so Hochzeit, Kind, dann versuchen die nächsten schwanger zu werden und alle erzählen dir das und du freust dich für die und du weißt, dass das Wünsche sind von denen und du gönnst denen das von Herzen und selber tut es jedes Mal ein Stückchen mehr weh, weil du selber nicht weißt, wie es in dir aussieht. Nicht mal, weil ich zum jetzigen Zeitpunkt aktuell sage, ich will unbedingt jetzt ein Kind und jetzt schwanger werden, sondern weil ich nicht weiß, wie es in mir aussieht und ob das überhaupt noch funktioniert. Und ich muss 3,5 bis 4 Jahre mit diesem Gedankengang ausharren, muss alle 28 Tage zum Frauenarzt für eine Spritze, sitze in einem Wartezimmer voller Frauen, die eine riesen Kugel vor sich herschieben. Und jedes Mal wirst du wieder daran erinnert, dass du nicht weißt, wie es mit dir weitergeht, weil du nicht weißt, was funktioniert und was nicht. Und das tut richtig weh.
Ja, das glaube ich. Das tut schon weh, wenn ich dir da zuhöre. Und es tut mir so, so leid. Wie hältst du das aus? Redest du da mit deiner Psycho-Onkologin drüber oder wie kannst du damit umgehen?
Ich rede mit meinem Psycho-Onkologen darüber.
Okay. Oh, du hast einen Mann, das finde ich auch spannend.
Ja, ich habe einen Mann. Ich habe aber auch noch viel Kontakt zu den Mädels aus Rea, denen es ähnlich geht. Und wir tauschen uns darüber aus und einfach dieses Verständnis von einer anderen Seite zu kriegen, die das Gleiche durchmacht und ganz genau weiß, wie es in einem in dem Moment aussieht, die auch im gleichen Alter ist, gibt einem schon unheimlich viel. Und auch der Austausch mit meinem Partner, mit meiner Familie, weil meine Familie versteht mich. Gerade meine Eltern wissen, wie schwer sowas ist. Und können mir da Verständnis entgegenbringen, auch wenn sie letztendlich an meiner Situation nichts ändern können. Aber ich habe einen Partner, mit dem ich da jederzeit drüber sprechen kann und der mir jedes Mal aufs Neue sagt, wenn wir die Zeit geschafft haben, schauen wir, was möglich ist und wir werden alles probieren, um ein biologisch eigenes Kind zu kriegen und erst wenn wir alles erschöpft haben und es wirklich nicht geht, dann können wir uns andere Gedanken machen, aber ich werde alles Menschenmögliche tun, damit wir uns diesen Wunsch erfüllen können. Es sei denn, ich merke, dass es dir körperlich nicht gut geht und dass es gefährlich wird, dann werde ich mich dazwischen stellen. Aber ansonsten werde ich dich in allem unterstützen.
Boah, das klingt, als hättest du einen großartigen Mann an deiner Seite.
Ja.
Weil ich meine, das vergisst man ja vielleicht auch häufig, wenn man das so von außen anschaut, was das ja auch mit der Partnerschaft macht. Ich meine, das sind ja Zukunftspläne, die du nicht nur für dich alleine hattest, sondern die ihr ja als Paar hattet, ne?
Ja, und das sind auch Pläne gewesen, die zwar irgendwie im Raum standen, aber über die man nie wirklich gesprochen hat, die noch nicht spruchreif waren, weil es einfach noch nicht die Zeit dafür war. Und dann wirst du dazu gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, darüber zu sprechen und dann aber auch gleich negativ behaftet, weil es eben nicht ist, du sprichst darüber, weil du willst es jetzt irgendwann in Angriff nehmen, sondern du sprichst darüber, weil du nicht weißt, ob es überhaupt jemals klappt.
Ja, genau, du sprichst darüber, was, wenn es nicht klappt, ne? Ich meine, auch das sind ja Gedanken. Du hast ja eben gerade schon gesagt, dass dein Mann ja auch zu dir gesagt hat, wir probieren es erst selbst und dann schauen wir, was es noch für Möglichkeiten gibt, im Zweifel. Darüber muss man sich ja auch Gedanken machen, also bevor man sowas ausspricht. Also andererseits finde ich, klingt das sehr hoffnungsvoll, weil das nichts ausschließt.
Das ist auch das, was mich über Wasser hält, dass ich mir sage, ich kann jetzt noch nichts ausschließen und ich darf jetzt noch nichts ausschließen, weil es ist immer noch alles möglich, weil ich weiß es halt eben nicht. Und dann versuche ich mir das Gute zuzureden und zu sagen, es ist doch noch alles möglich und auch aus scheinbar aussichtslosen Lagen können immer noch Wunder geschehen und Wunder passieren und ich bin selber ein Reagenzglaskind, sage ich immer ganz liebevoll, also ich kannte mich in der Materie schon so ein bisschen aus, weil eben auch ich und genauso auch meine Zwillingsschwester, wir sind auch durch künstliche Befruchtung entstanden und es hat auch eine ganze Zeit lang gedauert, aber auch da ist ein Wunder passiert und es hat geklappt und deswegen gebe ich da für mich nicht auf, weil ich sage, solange ich nicht schwarz auf weiß irgendwas habe, ist noch immer alles möglich und das daran halte ich fest.
Ja. Du hast eben bei deinen Sorgen und Ängsten auch über dein Berufsleben gesprochen. Wie sehen denn da die Pläne aus? Kannst du in deinen Beruf zurück? Möchtest du in deinen Beruf zurück? Wie stellst du dir das zukünftig vor?
Tatsächlich kann und möchte ich in meinen Beruf zurück. Also ich kann zurück in den Kindergarten, auch in denselben Kindergarten. Und ich hoffe auch, dass ich wieder Vollzeit dort arbeiten kann, dass ist noch nicht fest, weil ich dazu erstmal noch mit meiner Ärztin sprechen muss und dann eben eine Wiedereingliederung machen muss, die jetzt aber auch in naher Zukunft ansteht. Also es geht jetzt mit großen Schritten voran und das fühlt sich gut an, dass sich zumindest in dieser Hinsicht für mich nichts Großartiges verändert hat, sondern dass ich dahin wieder zurück kann, wo ich war, zu den Kollegen, zu den Kindern zurück kann. Und dass sich dort alle auf mich freuen und dass ich so wieder starten kann, wie ich quasi auch aufgehört habe.
Ja, das klingt total schön. Meine Tochter hatte vor kurzem ein Praktikum im Kindergarten und war so, so begeistert. Und diese Begeisterung, das ist so schön. Und auch wie die Kinder dann ja auch auf einen reagieren, ne? Ich glaube, das kann einem auch richtig, richtig viel geben.
Also ich habe mich ja nun wirklich in diesen jetzt fast 2 Jahren sehr verändert und egal zu welchem Zeitpunkt, ob mit Haare, ob ohne Haare, egal zu welchem Zeitpunkt ich den Kindergarten und vor allen Dingen meine Gruppe und meine Kinder besucht habe, sie haben mich immer sofort erkannt und sie haben mir immer gesagt, es ist so schön, dass du da bist und du bist so hübsch und haben mich in den Arm genommen und das war für mich so Balsam für die Seele, weil diese Kinderaugen, das zu sehen, was man selber so viel kritisiert und dann siehst du, dass diese Kinder das aber gar nicht so sehen, sondern dich immer noch als wunderschön betrachten und das in dir sehen, was man vielleicht irgendwie verloren hat, das ist total schön.
Ja, weil das so rein ist, ne? Also ohne Bewertung, ohne irgendwie eine Erwartungshaltung. Das ist wirklich schön. Du hast auch gesagt, dass du Angst davor hast, wie du gesellschaftlich jetzt wahrgenommen wirst. Ja, was der Krebs im Zweifel mit dir als Frau gemacht hat. Lass uns mal darüber sprechen, wie es ist, wenn man als junge Frau sich durch eine Krebstherapie so stark verändert. Also zum Beispiel durch die Chemotherapie, wenn dir die Haare ausfallen. Wie reagiert dein Umfeld darauf? Und ich meine jetzt nicht deine Familie, deine Freunde, sondern die Menschen, die du vielleicht einfach so im Vorbeigehen siehst oder die dich sehen.
Ja, erstmal natürlich geschockt, weil auf einmal steht die Person da mit Glatze oder ganz kurzen Haaren. Ich hatte immer sehr lange Haare. Und dann tatsächlich zumindest die, die man so flüchtig kennt, trotzdem positiv. Und dann halt so dieses, ich sag mal, Standardsprüche. Ja, die Kurzhafte, so steht dir aber auch sehr gut. Und sieht aber gut aus. Und guck, das wächst doch schon. Oder ne, du siehst gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Oder also immer versucht zwar aufzubauen, aber wenn dann so Sprüche kamen wie, du siehst doch gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte, und ach, das wird schon, du machst das gut, dann denke ich mir so, du siehst mich jetzt gerade, wo ich vielleicht hier die Straße entlang laufe, weil ich jetzt gerade einen guten Tag habe, aber kann halt auch anders aussehen, so, und das darf man natürlich nicht vergessen, aber zumindest die Leute, die ich so flüchtig kenne, die mich dann gesehen haben, wo man halt nicht so das Telefon direkt an der Hand nimmt und sagt, hier, pass auf, du, ich habe Krebs, die haben bisher positiv reagiert.
Also ich selbst bin ja nicht betroffen und ich finde das immer schwierig, wie man denn reagieren soll. Weißt du, also man sagt dann, ja, du siehst aber gut aus oder du siehst weniger schlimm aus, als ich gedacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass das für eine Krebspatientin eher so ist, wo man denkt, naja, das ist jetzt nicht gerade die schönste Äußerung gewesen, weil wieso soll ich schlecht aussehen, weil ich Krebs habe? Aber andererseits, was soll man denn sagen? Also was hättest du dir denn gewünscht, was die Menschen sagen?
Das ist echt schwierig, weil man eben auch da sehr vorsichtig sein muss. Aber zum Beispiel reicht es auch einfach, wenn man sich unterhält, wenn man dann einfach sagt, kann ich irgendwas für dich tun? Ich bin da, du kennst meine Nummer, ruf mich an. Oder wenn man dann schon das Gefühl hat, Mensch, die Person sieht eigentlich doch echt gut aus für das, was sie gerade durchmacht, dann sag doch auch einfach, Mensch, du siehst aber gut aus. Und nicht besser, als ich dachte. Das hat so einen faden Beigeschmack. Und so von wegen, eigentlich dachte ich, du siehst richtig scheiße aus und legst die Hunde elend in der Ecke. Aber nein, das tust du natürlich nicht. Sondern dann einfach eben für einen da zu sein. Zu sagen, ich bin da, wenn du dich irgendwie auskotzen willst. Ich höre dir zu. Ich kann dir zwar nicht das Verständnis von einer Person geben, die es selber durch hat, aber ich höre dir zu. Oder wenn du was brauchst oder mal die Kraft hast, nicht kochen zu können oder sonst was, ich mache das für dich. Ne? Ich bringe dir das oder du kommst rüber oder einfach so versuchen, den Menschen so normal wie möglich zu betrachten und nicht immer nur auf dieses eine Thema einzugehen, auch wenn das, und das ist natürlich verständlich, das Aktuellste ist und man natürlich wissen möchte, wie es der Person geht. Aber nicht nur immer dieses eine Thema, nicht nur, weil wenn dich 20 Leute fragen und immer die gleichen Fragen und immer nur sich alles um dieses eine Thema dreht, dann fragst du dich irgendwann, ey, ich bin doch noch viel mehr als nur dieser Krebs, warum sieht das denn keiner? Natürlich können die Menschen nichts dafür, weil die einfach nur wissen wollen, wie es einem geht, aber es ist irgendwann echt anstrengend.
Ja, das glaube ich, wobei das vermutlich noch dieses gesellschaftliche Bild von Krebs ist, ne? Jeder hat, oder ich, na, du wahrscheinlich nicht, weil du selbst betroffen bist, aber Menschen, die jetzt mit Krebs nicht in Berührung gekommen sind, die haben wahrscheinlich diese Bilder vor Augen, ein Krebspatient ist furchtbar dünn und sieht unfassbar schlecht aus und hat keine Haare.
Ja. Genau so.
Also von daher auch irgendwie ein Stück weit verständlich, dass das Außenstehende so reagieren. Aber ich finde das total schön, dass du jetzt nochmal gesagt hast, wie man stattdessen reagieren kann. Und im Grunde ist es auch gar nicht so schwer, Hilfe anzubieten und die Menschen so normal wie möglich zu behandeln, weil auch ein Krebspatient kann ja dann auch kommunizieren, was er sich vielleicht wünscht. Also da vielleicht auch einfach dann zuhören, ne?
Ja, genauso ist es aber auch, dass diese Angst nicht nur auf das ist, was könnten die Menschen sagen, sondern auch, wie können die Menschen gucken. Und da interpretiert man natürlich viel rein. Gerade wenn man jung ist, leider heute die Gesellschaft definiert sich viel über das Aussehen. Und als Brustkrebspatientin, wenn man sich dann so viel verändert, zum einen fallen einem immer die Haare auf, natürlich in erster Linie. Dann vielleicht ist man blasser als sonst, das fällt auf. Aber wenn du dann im Sommer enge Sachen trägst oder du gehst schwimmen oder du gehst in die Sauna, dann fällt noch mehr auf, und zwar der Brustbereich. Und es ist gerade, wenn du schwimmen gehst, es ist unweigerlich, egal ob Sauna oder ob Schwimmbad, die Leute gucken. Und auch wenn sie selber es vielleicht in dem Moment nicht merken, aber als betroffene Person merkst du das sofort, wenn die Leute anders gucken oder wenn sie dich wirklich anstarren. Und in meinem Fall ist es leider so, dass das Implantat, was ich damals bekommen habe, ja, viel, viel zu groß war und das eben nicht richtig war, dass es so weit außen saß, sondern es ist komplett verrutscht. Es saß unter meiner Achsel, meine Brust war blau und es war wirklich einfach nur schmerzhaft. Und es war dann wirklich nötig, dass dieses Implantat wieder rauskommt. Und ich habe jetzt aktuell keine rechte Brust. Ich lebe nur mit einer Brust und ich bin glücklicher als mit Implantat. Aber trotzdem muss man damit erstmal klarkommen, wenn du dann wach wirst und du hast dann da nichts mehr und die Haut ist halt immer noch ein bisschen schrumpelig, weil es muss sich alles zurückentwickeln und es sieht trotzdem nicht gleich aus und es ist trotzdem immer noch ein bisschen schief und du hast auf einmal eine Riesennarbe, die du mit so einem Implantat nicht gesehen hast. Und dann musst du selber auch erstmal mit klarkommen. Und wenn du dann Blicke kriegst oder auch so Blicke, die nicht nur Blicke so von wegen, ah, jetzt ist es aber unterschiedlich oder die hat aber eine kleine Brust oder die hat gar keine Brust, sondern auch so angewiderte Blicke, so von wegen, wie traut die sich damit rumzulaufen? Ja, Entschuldigung, aber das bin nun mal ich und ich bin zufrieden so und ich bin froh, dass ich jetzt gesund bin und dass ich mich wieder langsam wohlfühlen kann. Und dann behalt doch deine Blicke für dich, weil ich gehe auch nicht zu dir hin und gucke dich dumm an, weil ich denke irgendwie, du siehst komisch aus oder das gehört sich einfach nicht. Und das sind aber auch so Sachen, vor diesen Blicken hast du Angst und es kostet viel Überwindung, in eine Sauna zu gehen, in ein Schwimmbad zu gehen, weil das sind die Momente, da kannst du es nicht verstecken.
Das schockiert mich total, dass du das so erlebst. Weil ich kenne das gar nicht, dass man hinstarrt oder angewidert guckt oder so. Also ist das tatsächlich so oder ist das deine Wahrnehmung? Bist du da vielleicht sehr fokussiert drauf?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt noch nicht oft in der Sauna war und auch nach der OP jetzt noch nicht wieder schwimmen, weil ich darf es auch nicht. Aber ich habe das tatsächlich schon mit dem Implantat erlebt. Da war ich schon das ein oder andere Mal im Saunabereich und bin da sehr viel mit Handtuch rumgelaufen, weil ich es mich einfach noch nicht so getraut habe. Aber auch Momente hatte ich, wo ich das Handtuch nicht um hatte. Und vielleicht achtet man da als betroffene Person noch mehr drauf. Und dann kommt es einem noch mehr vor. Aber ich habe schon so das ein oder andere Mal das Gefühl gehabt, da guckt dich jetzt jemand an und es ist nicht dieses normale Gucken, sondern es ist dieses Starren und dann sofort dieses mit jemandem Tuscheln. Und das ist dann der Punkt, wo es bei mir umschaltet, wo ich denke, jetzt erzählt er dem Nachbar nebenan, was ich habe und wie ich aussehe und jetzt wird über mich getuschelt und jetzt wird hergezogen und dann geht dieses Kopfkarussell los und dann denkst du automatisch, das ist super schlecht, was der jetzt sagt oder ne. Manchmal reden die auch nicht um den Gleiser. Also ich habe den ein oder anderen Kommentar, der ist mir ganz präsent im Kopf, da habe ich dann auch gehört, wie jemand zu jemand anderem gesagt hat, da war ich auch mit einer Freundin, die das Gleiche hat, die eben auch Brustkrebs hatte und dann habe ich nur gehört, wie es dann hieß, dass die sich überhaupt trauen, hier rumzulaufen. Und das hat gesessen.
Also das tut mir leid.
War ganz krass. Und ab dem Moment haben wir uns dann auch gar nicht mehr ohne Handtücher gezeigt. Das war auch wirklich nur einmal. Aber da waren wir dann wirklich immer mit Handtuch und Bademantel und sind dann auch aus dem Sauna-Bereich raus, weil das mussten wir erstmal verdauen.
Ja.
Weil ich mir dann in dem Moment dachte, ich gehe doch auch nicht zu der Person hin und sage, Mensch, du hast aber kleinen oder was auch immer, weil das gehört sich nicht. Also mal ganz ehrlich, das gehört sich nicht. In dem Moment, ich habe schon oft drüber nachgedacht, hätte man es vielleicht mal machen müssen, damit die Leute merken, dass sie gerade was Falsches tun, aber es gehört sich einfach nicht. Also klar kannst du das sehen und jeder hat ein eigenes Empfinden und kann auch Sachen nicht schön finden, aber dann behalte es doch bitte für dich.
Absolut.
und mach es nicht so laut. Also es ist wirklich nur einmal vorgekommen, dass ich das gehört habe, aber das hat richtig gesessen.
Ja, oh, das ist total böse. Das geht gar nicht. Und das schockiert mich wirklich. Es gibt auch Menschen, die sind nicht besonders feinfühlig und vielleicht auch nicht besonders klug. Und ja, das sagt aber nichts über dich aus. Aber das weißt du sicherlich.
Das, ja, weiß ich. Also ich habe eine Zeit gebraucht und dann dachte ich mir aber so, ganz ehrlich, du kennst den Menschen nicht, du wirst diesen Menschen nie wiedersehen. Drauf geschissen, ganz ehrlich, nur weil der das so sieht, ja, dann tut es mir leid, dass er vielleicht irgendwo falsch abgebogen ist und nicht verstanden hat, wie man vielleicht manchmal mit Menschen umgehen sollte. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt so fühlen muss und ich fühle mich gut und ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist und darauf kann ich stolz sein und deswegen kann es mir egal sein.
Ja, aber das ist natürlich auch, da musst du stark genug sein, um deine Gedanken dann in diese Richtung zu lenken und nicht in so einen Strudel zu geraten, ne?
Ja, deswegen kann ich diese Psychologie, Onkopsychologie auch jedem ans Herzen legen, weil da wird auch gerade über sowas gesprochen, da kann man sowas ansprechen und gerade auch in den Austausch zu gehen, weil es gibt so viele Leute, die dir das Positive sagen und dich da bestärken und dadurch ist es dann einfacher, eben sich das selber auch einzureden.
Ja. Lass uns nochmal auf dein Implantat zu sprechen kommen. Jetzt hast du eben gerade erzählt, du hast das wieder rausnehmen lassen. Was ist denn passiert? Wie bist du denn dazu gekommen, das Implantat wieder entfernen zu lassen?
Also eigentlich war es gar nicht mein Plan, weil ich, wie gesagt, bestimmt 5 Monate gedacht habe, das muss so sein, dass es so seitlich sitzt. Und dann bin ich zu meinem damaligen Arzt, der mich operiert hat, weil ich eben die linke Brust abnehmen lassen wollte und wieder aufbauen lassen wollte. Weil ich
die andere Brust
so viel Sicherheit haben, genau, weil ich so viel Sicherheit haben wollte wie möglich. Und deswegen habe ich gedacht, der kennt meine andere Seite, der hat mich operiert. Lässt du dich einfach mal beraten und fragst mal nach. Und dann muss der dich natürlich angucken. Du entkleidest dich, du stehst vor diesem Arzt. Und das Erste, was dieser Arzt zu mir gesagt hat, ja, sie sehen aber scheiße aus, ne?
Oh Gott.
Und ich war völlig geschockt. Mhm. Und dann sagt er nur, ja, also das ist ja, also sitzt ja gar nicht so, wie es sitzen soll. Das ist nicht richtig so. Es ist viel zu groß für sie. Das passt nicht zu ihnen. Das muss da wieder raus.
Ja, aber Moment. Also er konnte sich scheinbar nicht mehr daran erinnern, dass er das operiert hat. Aber hat das sich denn niemand in der ganzen Zeit mal angeguckt? Geht man da nicht zu Kontrolluntersuchungen?
Doch, ich war zu Kontrolluntersuchungen. Hatte aber bis zu dem Termin, ich glaube, 2 Nachsorgetermine. Und da war bei den Terminen, war das noch nicht so extremst verrutscht. Also es war schon etwas seitlich, aber es war jetzt noch nicht so extrem, dass Handlungsbedarf war. Ich hatte auch noch nicht so starke Schmerzen. Aber ich merkte dann halt so nach dem 2. Nachsorgetermin, umso länger dieses Implantat in mir drin ist, umso härter wird die Brust. Und irgendwann merkte ich, ich kann mich auch nicht mehr so gut abtasten. Und da war dann für mich der Punkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber trotzdem habe ich in meinem Gedankenkopf jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da unbedingt so viel falsch und schlimm ist, wie es letztendlich war.
Okay, dann du warst bei dem Arzt, der dir so unfassbar unempathisch begegnet ist. Wie ging das weiter?
Ja, ich war erstmal geschockt und dann hatte ich ihm meinen eigentlichen Wunsch gesagt, von wegen die linke Brust ab, weil ich die auch abhaben möchte und dass es auch aufgebaut werden soll. Und da sagte er dann, das könne er ja gar nicht verstehen, das würde mir nichts bringen und ich würde aus allen Vorsorgeterminen, die ich jetzt aufgrund der Krebsgeschichte habe, würde ich herausfallen, dann habe ich kein Drüsengewebe mehr und das würde er nicht machen. Also ich müsste zwar irgendeinen Tod sterben, ich müsste in irgendeinen sauren Apfel beißen, entweder ich lebe so, aber es sieht nicht schön aus oder wir nehmen es raus und setzen es auf den Muskel und setzen was Kleineres da rein oder wir machen irgendwas mit Eigenfett oder ich soll mir das überlegen und dann solle ich mich bei ihm melden und dann bin ich wieder nach Hause.
War denn eine Option, dass du nichts machst, dass du einfach nur das Implantat rausnehmen lässt und du flach bleibst?
Am Anfang war es für mich keine Option, weil...
Nee, ich meine, hat der Arzt dir das als Option vorgeschlagen?
Nö. Das hat er nicht, weil ich, als ich bei dem Termin saß, ich kannte ja nun die Größe, die ich da hatte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe immer kleine Brüste gehabt und ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich lasse mich unter das Messer legen, weil ich will die Größe haben. Das war nie mein Problem. Aber ich habe schon immer gedacht, also so ein bisschen mehr fände ich jetzt auch nicht schlimm. Aber dadurch, dass ich sowieso dann diese OP vor der Nase hatte, habe ich dann gedacht, gut, also es wird sowieso ein bisschen größer als vorher. Vielleicht gefällt es mir ja, ne, dass man die linke Seite ähnlich machen kann. Dass es so viel größer wird, habe ich nicht mitgerechnet natürlich. Und für mich war es dadurch, dass ich dann die Größe kannte und wusste, wie es aussieht, wenn es natürlich ein bisschen größer ist, war für mich so, boah, und jetzt auf einmal wieder gar nichts da drin zu haben, kann ich mir einfach in dem Moment nicht vorstellen. Und damit bin ich dann wieder nach Hause und habe mich dann bei meiner eigentlichen Ärztin nochmal vorgestellt. Die ist aus allen Wolken gefallen, als sie das gehört hat und hat dann sich darum gekümmert, dass ich einen Termin in einer chirurgischen Fachklinik für plastische Chirurgie kriege. Und hat gesagt, lass dich da nochmal beraten und hat mir aber auch gesagt, dass ich nie wieder zu diesem Operateur hin muss, wenn ich das nicht möchte und dass sie das absolut verstehen kann, dass mein Vertrauen da weg ist, weil er hat diesen Mist verzapft und sagt mir am Ende, ich sehe scheiße aus und das würde ja alles nicht zu mir passen.
Unglaublich.
Und sagt mir auch nicht mal, ja, habe ich halt was Falsches eingesetzt oder ist halt doch nicht so gewesen wie gedacht, weil während der OP damals war ja auch die Diskussion, nehmen wir jetzt das Kleinere oder das Größere? Und die Professorin, die mich begleitet hat und die OP, die hat fürs Kleinere gestimmt, aber der Hauptoperateur fürs Größere. Deswegen ist es das Größere geworden. Und dann bin ich in diese Fachklinik für plastische Chirurgie und der hat mich dann angeguckt und hat gesagt, also wissen Sie was, Sie können sich jetzt dieses Implantat rausnehmen lassen, können sich da auf den Muskel oder unter dem Muskel was Kleineres setzen. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich sehe Ihren Körper und ich sehe Ihre Brust und Sie kommen mit Implantaten nicht klar. Ihr Körper stößt das ab. Sie werden, egal was man Ihnen einsetzt, Sie werden immer wieder dieses Problem haben, weil Ihr Körper diese Implantate nicht annehmen kann und weil du jetzt schon so schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass dein Kopf auch nicht mehr bereit dafür ist. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, okay, aber was kann ich jetzt tun? Weil gar nichts finde ich auch doof. Und dann hat er gesagt, das, was er machen kann, ist, dass er mir dieses Implantat rausnimmt und dass er aus meinen Oberschenkeln, wie bei einer Lipödem-OP, versucht, Eigenfett rauszuziehen. Man muss sagen, ich wiege 46 Kilo, ich habe kein Fett. Aber er hat gesagt, er kann versuchen, da zumindest so viel rauszukriegen, dass er mir das in die Brust setzen kann, damit nichts mit meinem Muskel verklebt und man irgendwann, wenn es mir dann wirklich nicht mehr gefallen sollte, meine Kinderplanung vielleicht abgeschlossen ist, sich die linke Seite auch nochmal verändert hat, dass man immer noch sagen kann, ich kann jederzeit an dieser rechten Seite dran und ich kann die immer nochmal auffüllen lassen, wenn ich mehr Fett habe. Und mir danach ist, sagt er, aber damit du erstmal abschließen kannst, dass da überhaupt was gemacht ist und dass dieses Implantat rauskommt.
Ja.
Und das hat sich gut angefühlt für mich. Das hat sich richtig angefühlt. Und dann habe ich einen Termin gemacht. Ich musste 3 Monate auf einen OP-Termin warten. Und dann kam halt nochmal ein Arzt und hat ist mit mir alles vor der OP nochmal durchgegangen, was jetzt in dieser OP gemacht werden soll. Mein Port sollte entfernt werden, das Implantat sollte entfernt werden und mit etwas Eigenfett sollte diese Brust aufgebaut werden. Mir ist innerhalb der 3 Monate klar geworden, ich werde da keine runde Brust haben. Das wird flach bleiben. Ich habe halt kein Fett oder nicht viel, aber es ist okay für mich geworden, weil ich mich damit anfreunden konnte und weil ich es schöner finde, nichts zu haben, anstatt da so einen riesen Ballon hängen zu haben, dem überhaupt nicht zu mir passt. Und dann ging dieser Arzt das mit mir durch und dann sagt er, ja, Ihr Operateur hat hier in Ihre Akte geschrieben, Sie möchten gerne eine große Oberweite haben. Ich sage, das ist eine Lüge.
Was?
Das ist eine Lüge. Ich sage, ich möchte das nicht. Ich sage es jetzt noch einmal, klipp und klar. Ich sage, wenn ich nach dieser OP aufwache und ich habe da wieder so einen riesen Ballon, ich sage, dann springe ich im Dreieck, dann ist wirklich vorbei. Ich sage, ich wollte niemals eine große Brust. Ich habe lediglich diesen Mensch von Arzt zugestimmt, dass er zwischen 2 Größen entscheiden darf, welche er einsetzt, weil er damals zu mir gesagt hat, wenn er was zu Kleines einsetzt, dann übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine weitere OP an der anderen Brust nicht. Ich sage, ich habe für nicht mehr und für nicht weniger meine Zustimmung gegeben. Ich sage, es ist eine Lüge. Ich wollte nie so eine große Brust haben. Und in dem Moment hat der Arzt meine ganze Akte gelöscht und hat genau das aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Und genau so hat er auch operiert. Und jetzt habe ich keine Brust mehr, habe vielleicht 15 Gramm Fett in meiner rechten Seite drin. Aber ich bin glücklicher als je zuvor.
Oh, wie schön. Und was für ein krasser Arzt, der dich da das erste Mal operiert hat, das geht gar nicht.
Ja, ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab, weil er hat damals gesagt, das Kleinste, was er an Implantaten hat, sind 100 bis 120 Gramm. Und als ich wach wurde und er gesagt hat, er hat eine Nummer größer genommen, habe ich gedacht, okay, wenn das Kleinste 100, 120 Gramm sind, dann sind es vielleicht 140, 150 Gramm in meiner Brust. Aber als ich dann vor 4 Wochen aufgewacht bin und mein Implantat mir gegeben wurde, habe ich dieses Ding umgedreht und es standen 195 Gramm auf dem Implantat. Und ich habe nicht getrauert, ich war wütend und ich habe mich so angeekelt gefühlt. Es war ganz schlimm für mich, weil ich so machtlos war. Es ist so ein widerliches Gefühl, dass du weißt, da steht jemand, du bist in Narkose. Und der macht da sowas mit dir.
Doppelt und so groß. Wahnsinn.
Ja, dann habe ich mich halt informiert. Ich habe mit meiner Frauenärztin gesprochen und die meinte zu mir, dass es Zwischengrößen gibt, die eben kein ganzes Körbchen dann beinhalten, sondern nur ein halbes oder eben für Anpassung genutzt werden. Und dass es da diese halben Größen und Anpassungsgrößen locker zwischen dem, was gesagt und was ich letztendlich drin hatte, locker noch 3 bis 4 Größen sind. Und dann war ich noch geschockt da und mich hat das auch nicht losgelassen, sodass ich diesen Arzt dann nochmal kontaktiert habe und nochmal mit ihm gesprochen habe und gesagt habe, ich möchte jetzt wissen, was hier passiert ist. Das kann nicht sein. Ich habe in keinster Weise bei so einem großen Implantat zugestimmt und ich bin geschockt, wie man bei meiner Statur auf die Idee kommen kann, mir da fast 200 Gramm einzusetzen. Und seine einzige Antwort war dann, er hat so gehandelt, weil in meiner Akte stehen würde, dass ich eine große Brust haben möchte. Und das Kleinste, was er in dem Moment hatte, waren 120 Gramm Implantat. Und er ist davon ausgegangen, dass ich mir die andere Brust nicht entfernen lassen möchte, obwohl ich ihm mehrmals gesagt habe, wenn ich doch schon auf dem OP-Tisch liege, dann nehmen Sie mir die andere Brust auch mit ab. Das habe ich gesagt und mein Vater war dabei, der hat das auch gehört. Und in seiner Akte stand das aber nicht drin. Der dachte, ich möchte die linke Brust behalten und er soll die dann auch so operieren, dass sie größer wird. Und daraufhin hat er dann gesagt, okay, das Kleinste, was ich habe, sind 120. Wenn die Patientin ihre linke Brust behält, also wenn ich die behalte, da waren, glaube ich, 50 Gramm Brust drin und ich, oder 60 Gramm, und er packt dann 120er Implantat drauf, dann lande ich irgendwann bei 180 Gramm ungefähr, 170, 180 Gramm linke Brust. Das heißt, die rechte Brust muss ja dazu passen. Und daraufhin hat er dieses Riesenimplantat da eingesetzt, damit am Ende es ungefähr gleich wird, wenn ich die zweite OP mache. Dabei hat er weder bedacht, dass ich die linke Brust abnehmen möchte, dass ich nie eine große Brust haben möchte und dass das nicht mein Wunsch war. Also die Kommunikation, das, was er da irgendwie sich notiert hat, ist völlig schief gelaufen. Er hat da was komplett Falsches aufgeschrieben. Und das ist wirklich für mich ganz grauenhaftes Kapitel gewesen, was mich sehr, sehr verletzt hat.
Ja, das kann ich sowas von nachvollziehen. Also das ist, wie du eben schon gesagt hast, das ist diese Machtlosigkeit, ne, wo du ja sonst Entscheidungen treffen kannst, die dich und deinen Körper betreffen. Dann hast du schon so eine krasse Diagnose und musst einfach nur funktionieren. Und diese eine Sache kannst du aber noch selbst entscheiden, nämlich wie du danach im Zweifel aussehen möchtest. Und dann macht der Arzt einfach das, was er denkt, was seiner Meinung nach vermutlich einem schönen Frauenkörper entspricht. Da müssen große Brüste dran und baut dir das da ein und notiert sich das auch noch. Also ich meine, ich will dem jetzt keine Bösartigkeit unterstellen, sondern vielleicht ist das einfach sein Gefühl gewesen. Aber notiert sich das noch so, dass es irgendwie passt und redet sich dann danach raus? Ich meine, hat er zu dir irgendwie mal gesagt, Entschuldigung, das habe ich dann wohl falsch verstanden oder so?
Also er hat sich dafür entschuldigt, dass er damals gesagt hat, sie sehen scheiße aus.
Ja, also, oh.
Also kein Stress und auch nichts anderes rechtfertigt das einer Frau, das so zu sagen. Ja. Dafür hat er sich entschuldigt. Er war auch am Telefon sehr nett zu mir, das muss ich sagen. Und er hat mir das wirklich sachlich erklärt und hat gesagt, er hat eben aufgrund dieser Notizen und dieser Aussage gehandelt, diese Aussage, die ich nie getätigt habe. Und er hat dann halt gesagt, dass die Kommunikation, also dass es grundlegend irgendwie schiefgelaufen ist. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, ich sage, ja, aber das ist nicht mein Fehler und nicht mein Problem. Ich sage, ich komme zu Ihnen. Ich bin in einer Ausnahmesituation. Ich sage, und ich komme zu Ihnen, weil mir gesagt wurde, Sie haben kleine Implantate. Ich sage, und Sie sehen meinen Körper. Und wenn Sie sich unsicher sind oder wenn Sie irgendwas notiert haben oder irgendwie, dann, und wenn Sie mich 5-mal fragen, ich sage, ich bin die Person, die in einer Ausnahmesituation sitzt und die um ihr Leben kämpft, ja, ich sage, und wenn Sie es mir 10-mal sagen, bis Sie das Gefühl haben, es ist bei mir angekommen, was da operiert wird und bis Sie das Gefühl haben, diese Zustimmung, die Sie von mir haben, ist 100% mit voller Bedacht, ich sage, und da müssen Sie doch dann, also da tun Sie mir einen Gefallen und egal, welche Frau zu Ihnen kommt, fragen Sie nach. Und also ich sage, das darf nie wieder so schief laufen. Ich sage, das wünsche ich keiner Frau, dass sie durch sowas durch muss.
Ja.
Und das ist hoffentlich angekommen. Wie gesagt, die Mastektomie, die Abnahme der Brust an sich, hat er als Arzt super gemacht. Ist wirklich alles sauber gelaufen, alles gesund gewesen. Aber dieser Wiederaufbau und dieses, dass ich nur diese Option mit Implantat zu dem Zeitpunkt kannte und dass man da etwas sich notiert und denkt, das hat die Patientin so gesagt und dann da so von ausgeht und dass es so schief läuft, das also geht für mich gar nicht. Aber
ja,
da kann man auch nicht großartig gegen vorgehen, weil da steht dann Aussage gegen Aussage, weil es steht ja so in der Akte und ich habe auch keine Lust, da so gegen vorzugehen noch, weil ich dieses Kapitel eigentlich abschließen möchte und weil ich ein wirklich gutes Gespräch im Nachhinein mit diesem Arzt hatte und er sich das wirklich alles angehört hat und ich da meinen Frust abladen konnte und ich zumindest jetzt weiß, dass auch wenn ich machtlos war, dass er nicht mir dieses Ding eingesetzt hat damals, weil er mir jetzt dachte, jetzt nutze ich das so richtig aus, sondern weil er aufgrund dessen gehandelt hat, was in dieser Akte stand. Auch wenn das falsch war, das nicht in Ordnung war, hatte ich zumindest nach dem Telefonat nicht das Gefühl, dass er einfach so gehandelt hat, weil er Bock drauf hatte oder weil er es schön fand oder wie auch immer. Das rechtfertigt noch lange nicht das Handeln, aber es hat für mich zumindest erstmal so viel mir gegeben, dass ich das abschließen konnte, dass ich nicht die ganze Zeit dieses widerliche Gefühl in mir hatte, dass da jemand, der Mitte 30 ist, an mir rumfuhrwerkelt, während ich keine Chance habe, irgendwas zu tun.
Ja, also es war eine Erklärung für sein Handeln, ne? Und im besten Fall hat er ja jetzt daraus auch was gelernt für die Zukunft.
Ja, ich hoffe es.
Aber es tut mir natürlich trotzdem total leid, dass du das so erleben musstest. Du hast gesagt, jetzt, wo du also nur dieses wenige Fett in der Seite hast, fühlst du dich viel besser und kannst dich vermutlich auch frei bewegen, hast keine Schmerzen mehr, oder?
Ich habe keine Schmerzen mehr, ich kann mich frei bewegen und ich kann in den Spiegel gucken und habe das Gefühl, dass das, was ich da sehe, dass das ich bin. Weil ich kann es abtasten, ich kann wieder alles spüren, da ist nichts im Weg, was verhärtet ist, was verknickt ist, wo man sagt, da kann ich nichts erkennen, sondern ich sehe mich und ich kann mich abtasten und ich kann mir diese Sicherheit wieder geben, dass ich alles spüren kann und das ist mehr wert als jegliche Brust und ich habe auch durch diesen ganzen Prozess gelernt, dass eine große Brust dich nicht zur Frau macht und dass eine Brust zwar als Frau für die Äußerlichkeit wichtig ist und das ist auch gut so, aber dass sie dich nicht ausmacht und dass ich auch mit so einer Brust total zufrieden sein kann und ich bin wirklich glücklich damit, dass ich rechts keine Brust habe, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe.
Ja. Das heißt, du kannst für dich sagen, du hast da jetzt einen Abschluss gefunden, der dich doch optimistisch in die Zukunft blicken lässt?
Ja. Schön. Weil ich abschließen kann, weil ich gesund bin und weil ich keine Implantatprobleme habe. Aber ich habe für die nächsten Jahre die noch hoffentlich ganz viele kommen, jederzeit die Möglichkeit, was verändern zu lassen durch diese 15 Gramm Fett, die da sind, weil sich nichts verklebt hat und ich immer noch sagen kann, wenn ich mich irgendwann unwohl fühle, wir packen da noch was drauf. Also ich habe mir alle Türen offen gelassen und kann jetzt aber erstmal mit dem, was ich habe, klarkommen, kann das heilen lassen und kann mich wieder finden damit und in den Spiegel gucken.
Ja.
Und das konnte ich vorher nicht.
Ganz wichtig. Liebe Sophie, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge noch mit der ein oder anderen Hörerin teilen möchtest?
Ja, lasst euch vernünftig aufklären und beraten. Lasst euch jede Möglichkeit geben. Und wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann geht diesen Schritt nicht und sucht euch eine andere Klinik, bis ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch wohl und es wird genau das gemacht, was gesagt wird, damit euch das, was mir passiert ist, möglichst erspart bleibt. Und es gibt immer irgendwas, was nicht so schön ist. Es gibt immer an allem auch was Negatives, aber versucht nicht daran festzuhalten, weil es gibt immer irgendwo ein Wunder. Und warum sollt nicht ihr diejenigen sein, die dieses Wunder erleben dürft?
Oh, das hast du gut gesagt. Sophie hat ja eben gerade schon erzählt, dass ihr der Austausch mit anderen Betroffenen sehr, sehr gut getan hat. Am 15. Juni findet mein 6. Schön und Stark Foto-Event statt. Ein Tag mitten in der Natur, an dem Frauen zusammenkommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also Frauen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurden. Es wird fotografiert, gelacht, gemeinsam gegessen und oft entstehen genau dort Gespräche und Begegnungen, die noch lange nachwirken. Alle Infos zum Foto-Event findest du auf meiner Website. Ich verlinke das natürlich alles nochmal in den Shownotes. Und dir, liebe Sophie, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute und ich danke dir sehr für dein Vertrauen und dafür, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.